Sehr eindrucksvoll. Ich glaube, wir so einen Film muss man erstmal so. Wir haben, es gab ein bisschen hin und her, wo wir diesen Film platzieren in diesem Gottesdienst. So, erst sollte es ganz vorne sein. Dann habe ich gesagt, wäre gut vor der Predigt. Und jetzt, wo ich diesen Film noch einmal nicht im Computer gesehen habe, sondern hier, habe ich fast gedacht, nach der Predigt wäre noch besser gewesen. Denn wer wird mir jetzt noch zuhören nach diesen Bildern? Ja, da haben wir ihn nochmal, den Nick Vujicic aus Australien. Wer bisher gemeint hat, er sei vom Leben benachteiligt, ich weiß nicht, ob es irgendjemand so geht, mir ging es ganz oft so als Kind, dass ich so das Gefühl habe, ich bin benachteiligt vom Leben, bin nicht so gut wie die anderen, kann dies nicht so gut, kann das nicht so gut. Der wird durch diesen kurzen Film ins Nachdenken gekommen sein. Und ich möchte allen sagen, denen es vielleicht jetzt so geht, die denken so, oder bis vor Viertelstunde, ich bin vom Leben benachteiligt, willkommen im Boot. Es geht eigentlich fast allen so. Jeder, fast jeder denkt, er ist vom Leben benachteiligt, weil dies oder das fehlt. Aber nach diesem Film stelle ich mir die Frage, ist meine Kraft im Alltag tatsächlich abhängig davon, dass ich jung bin oder schön bin oder intelligent bin oder irgendwie angesagt bin, zu einer bestimmten Clique dazu zu gehören? Und ich sage nicht unbedingt. Und der junge Mann hier, der Nick Vujicic, lebt aus der Tatsache, Gott hat mit mir trotz allem etwas vor. Auch wenn er mir keine Beine gegeben hat, keine Arme gegeben hat, er hat etwas mit mir vor. Und ich wiederhole noch etwas, was er sagte. Die Antwort, die Gott ihm gegeben hat, ist, vertraue mir. Vertraue mir, ich habe etwas mit dir vor. Die These, die ich sagen möchte, so am Anfang der Predigt ist, aus der Tatsache, dass Gott nicht nur einen Plan hat mit dem Leben von Nick Vujicic, sondern auch mit meinem Leben und mit deinem Leben. Aus der Tatsache, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, kann ich Kraft zum Überleben schöpfen. Ungeheure Kraft. Es setzt Kraft frei, Energie frei für den Alltag. Dabei werden wir uns im Lauf dieser 40 Tage das Leben einer Person näher anschauen, die im Alten Testament vorkommt, das Leben des Mose. Mose hat vor 3400 Jahren schon gelebt. Er hatte Arme und Beine, die hat er auch dringend nötig gehabt, denn er musste 80 Jahre in der Wüste verbringen. Erst 40 Jahre als Schafhirt, dann 40 Jahre als Anführer des Volkes der Hebräer in das gelobte Land nach Israel, nach Kanaan. An ihm wird klar werden, wie wir selber in den Wüsten des Alltags überleben können. Moses Kampf ums Überleben begann schon, ehe er das Licht der Welt erblickte. Das hört sich komisch an, ist aber so. Erster Predigtpunkt. Manche Pläne führen uns in die Wüste. Also Titel ist ja, Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und mancher Plan führt uns in die Wüste. Darum zwangen sie, gemeint sind die Ägypter, die hier auftauchen in der Bibel, darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Als ich diesen Titel las, Gott hat einen Plan für mein Leben, da habe ich so gedacht, eigentlich magst du oftmals Pläne gar nicht so gut. Und ich habe so rumgekramt in meiner Vergangenheit, wo sind denn so Pläne aufgetaucht in deinem Leben? Da dachte ich so an die ersten Speisepläne, ja, so als 3-4-Jähriger. Und wenn man so auf dem Hof aufwächst, stellt man rasch fest, dass ein Schwein nicht nur aus Kotelett und Schinken besteht, sondern dass ein Schwein auch noch Leber hat und Nieren und Ohren und Pfoten und all diese Dinge und Blut, und das alles muss auch gegessen werden. Da gab es also einen Speiseplan, und es war ganz furchtbar. Ich saß vor diesem Teller und denke, das ist jetzt Mamas Plan mit deinem Leben. Und Nase zu und rein. Okay, erster Plan. Zweiter Plan, Schule. Dritter Plan, was weiß ich. Leute haben Pläne mit unserem Leben. Es reicht uns, dass wir täglich Pläne vorgesetzt bekommen, in die wir irgendwie reinzupassen haben. Wir merken, irgendwie passen wir nicht rein, wir fühlen uns überfordert, das ist nicht mein Plan eigentlich. Es sind andere Leute, die einen Plan haben mit mir und das ist schrecklich. Da zieht die Firma um in ein neues Objekt, natürlich viel kleiner, und dann müssen drei die Arbeit schaffen, die vorher fünf gemacht haben. Und anstatt dass jeder sein eigenes Büro hat wie bisher, müssen alle 150 Mitarbeiter in einem riesen Großraumbüro arbeiten. So lautet der Sparplan. Toller Plan. Wie kann ich ihn überleben? Das ist ja das Schlimme. Menschen machen Pläne und wir passen da nicht rein. Andere Pläne ergeben sich aus der Situation unseres Lebens. Und wir haben da wie reinzupassen. Genau wie bei Mose übrigens. Es war der erste Fall von Antisemitismus in der Weltgeschichte. Die Sippe von Jakob, von dem Stammvater Israels, war wegen einer Hungerkatastrophe nach Ägypten eingewandert. Hier fanden sie so ihre Nische auch. Sie trieben Viehzucht, machten die Ägypter nicht. Deswegen war das eine gute Ergänzung. Und sie hatten Erfolg. Das machte sich auch darin bemerkbar, dass sie sich vermehrten, gewaltig vermehrten mit jeder Generation. Und da bekam der König von Ägypten, also der Nachfolger von dem ersten, Angst. Der hat sich nämlich gesagt, was passiert, wenn mir die Hebräer immer mehr werden und wir bleiben immer so Ägypter auf einem Level? Was passiert, wenn wir eines Tages angegriffen werden von irgendwelchen anderen Völkern? Und die Hebräer, die stehen nicht zu uns, sondern die wechseln die Fronten. Dann haben wir ausgekichert. Das Bevölkerungswachstum musste also gestoppt werden. Und so wurde sein Plan geboren. Er versuchte es mit schwerer Arbeit. Sie sollten so schwer arbeiten, dass Familiengründung unmöglich war. Und dass also die Männer nach Betriebsschluss völlig erledigt waren und an Diebe nicht mehr zu denken war. Er ließ Vorratsstädte bauen, aber weil er die Geburtenfreudigkeit der Hebräer nicht stoppen konnte, musste er noch weitergehen. Ein zweiter Plan kam. Wir werden ihnen so viel Arbeit auflegen, dass ihnen schwarz vor Augen wird. Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Als selbst das keinen Zweck hatte, verpflichtete er die Hebammen, ließ sie zu sich kommen und gab ihnen den Auftrag, jeden hebräischen Jungen direkt nach der Geburt zu töten. Die Mädchen durften überleben, die waren ja im Krieg nicht so mit Waffen und das war nicht so das Problem, aber die Jungen. Und die machten einfach nicht mit. In dem Fall war Lügen erlaubt. Sie behaupteten, leider, leider, die hebräischen Frauen, die sind so fix mit dem Gebären, bis wir da sind, ist alles schon erledigt. Und die Jungs sind in trockenen Tüchern. Da ließ der Pharao Jagd auf alle hebräischen Jungs machen. Werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil. Und in dieser Phase wurde Mose geboren. Also schon gleich mit Pharaos Plan für sein Leben. Pharao hat einen Plan für sein Leben, nämlich dass es nur 10 Minuten dauert. Sein Ableben, das war der Plan. Vom ersten Tag war es ein Überlebenskampf. Die Beschreibung seines Lebens beginnt mit der Hochzeit der Eltern und der Geburt des Kindes. Da heißt es, ein Mann vom Stamm Levi heiratete eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn und sie sah, wie schön der Junge war. Halt, wie die Geschichte so geht, kennen wir alle. Plan hin oder her, die Eltern sind von dem Anblick des Sohns überwältigt. Eine Welle der Hormone überschwemmt das Gehirn, Liebe durchflutet sie. Das hat mit Hormonen zu tun, aber das ist natürlich der Plan des Schöpfers zum Schutz aller Babys. Und zugleich war auch das Leben ihres Kindes natürlich höchst gefährdet. Und das ist das Schlimme bei den Wüsten des Alltags, dass sogar die schönsten Ereignisse, die ihr euch vorstellen könnt, dunkle Schatten haben. Heute wie damals. Auch an sich schöne Aufgaben haben ihre Schatten. Die Aufgabe, für Kinder zu sorgen, was, wie toll, der erste Sohn ist da. Die Aufgabe zu arbeiten ist ja an sich etwas Tolles, aber man kann auch sich tot arbeiten oder tot gearbeitet werden. Und diese dunklen Schatten hängen oft genug mit irgendwelchen Plänen zusammen, die andere für uns gemacht haben oder vielleicht auch die wir selber für uns gemacht haben. Der Druck ist so groß. Der Arbeitsplatz wird zum Hamsterrad. Viele sehen den Sinn ihrer Arbeit gar nicht mehr ein. Sie vermissen einen Plan, der für sie selber nachvollziehbar ist. Andere haben einen Plan, aber für sie vollkommen sinnlos. Und dann wird alles zu einer schlimmen Last. Wie können wir das überleben, dass wir mit Plänen konfrontiert werden, die uns das Leben zu einer Art Kampfarena macht, wo alles sinnlos ist? Eine Antwort ist, nicht verzweifeln, Gott ist es, der jenseits aller menschlichen Pläne, inklusive der Pläne deines Ratgebers, Gott ist es, der einen Plan mit deinem Leben hat. Ich kann es nicht dick genug unterstreichen hier. Gott hat einen Plan für dein Leben. Er ist es, der einen Plan für dein Leben hat. Zweiter Punkt. Gottes Plan beginnt früher, als wir denken können. Also für mich war es die zweite Bekehrung, muss ich sagen, zu entdecken, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass ich frei bin, das Geschenk des ewigen Lebens und des Heiligen Geistes bekommen kann im Glauben. Das war für mich irgendwann klar und ein Licht ging für mich auf. Aber die Tatsache, dass auf dem Weg zum Himmel auch da mein Leben verankert ist in Gottes Plan für mein Leben, kam erst Jahre später. Und wie ich das begriffen habe, ging auch fast so ein Licht auf wie das erste Licht, die zweite Bekehrung. Gottes Plan beginnt aber nicht bei dieser Bekehrung, sondern beginnt früher, als wir denken. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Hat Mose einfach nur Glück gehabt? Als er 3 Monate alt ist, kann man ihn nicht mehr verstecken. Wir können ja unsere Kinder auch nicht verstecken. Wir können sie noch nicht mal ruhig halten vom Gottesdienst. Da ist immer Leben. Wir können es nicht verhindern. Ist halt so. So sind Kinder. Und als Mose 3 Monate alt war, da ging es halt nicht mehr. Und seine Mutter, die Jochebed, die fasste einen verzweifelten Plan. Schon wieder ein Plan, ein verzweifelter. Gut gemeinter Plan aber. Ein Lebensplan. Sie nimmt eine schwimmfähige Box, würden wir sagen, und legt das Baby hinein und setzt es im Uferschilf des Nils an. Also geht dahin, wo man sie auch nicht so sehen kann und auch die Box noch nicht gleich, aber die Box wird ja irgendwann abgetrieben. Vielleicht ist ja so ihr Gedanke, irgendeine Ägypterin barmherzig genug, das Kind zu sich zu nehmen und aufzuziehen. Und die große Schwester soll in der Nähe bleiben und schauen, was passiert. Und dann heißt es, irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her und warteten. Die Dienerinnen hatten die Aufgabe, die Pharao-Tochter weiträumig abzuschirmen, so wie Bodyguards, ja, weibliche Bodyguards. Sie mussten aufpassen, wer kommt. Paparazzi gab es damals noch nicht so, aber halt irgendwelche Leute, die ihr was Böses wollten, vielleicht schon. Und dabei entdeckten sie, ein bisschen versteckt im Schilf, die Box. Und guckten, die waren natürlich neugierig, ne, wie so Mädchen so sind, guckten, was da drin ist. Und die machten sie aber nicht auf, brachten sie der Pharaonentochter, die öffnet sie und entdeckt den kleinen, wimmernden Jungen. Was für ein Riesenzufall, ausgerechnet die Pharaostochter. Und das Ganze geht noch weiter. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Jungs. Und sie hat sofort gesehen, das ist ein Junge. Sie kannte natürlich den Vernichtungsbefehl des Vaters, das war vollkommen klar. Aber in diesem Moment, wie sie den Jungen sieht, ist ihr dieser Auftrag, dieser grausame Befehl völlig egal. Und dann kommt die Schwester von Mose herbeigelaufen und sagt, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortet die Tochter des Pharaos. Und so läuft das Mädchen los und holt seine und natürlich damit die Mutter von Mose selbst. Und die Tochter des Pharaos sagt dann noch, das sollst du aber nicht für mich umsonst machen. Du bekommst Geld von mir dafür. Unglaublich. Die Pharaonentochter kommt genau dort und genau dann zum Baden. Und sie entdeckt das Körbchen. Und sie riskiert wahrscheinlich ihr Leben, obwohl sie Pharaos Tochter ist. Und sie gibt der Mutter von Mose ihr Kind zurück. Und sie zahlt sogar noch Kindergeld. Was ist denn das? Betreuungsgeld, würden wir heute sagen. Betreuungs, ne? Also Kita gab es ja noch nicht damals. Aber Betreuungsgeld. Damals konnte die Stillzeit bis zu 3 Jahre betragen. Die ersten Jahre bekommen Jochebed und Amram, so hieß der Vater, ihr Kind wieder geschenkt. Und es steht unter dem Schutz der Pharaonentochter. Was für ein Glück. Was für ein Zufall. Schwein gehabt, Massel gehabt. Vielleicht auch der geschickte Plan der Mutter, der wunderbar aufgegangen ist. Das könnte man alles sagen. 1000 Erklärungen. Aber hinter all den grausamen Plänen von Menschen und all den guten Plänen von Menschen, hinter den ganzen Zufällen steht noch was ganz anderes. Da ist nämlich jemand, der auch einen Plan mit Mose hat. Dieser Plan übertrifft alle anderen Pläne. Ja, der baut alle anderen Pläne irgendwie ein in diesen großen, übergeordneten Plan. Er benutzt die menschlichen Pläne. Er benutzt und arrangiert scheinbare Zufälle zu einem feingewebten Bild. Mose soll nicht 3 Monate alt werden. Mose soll 120 Jahre alt werden und mehr als das. Er soll Werkzeug sein, dass ein Volk aus der Gefangenschaft befreit wird und ihr von Gott gegebenes, zugedachtes Land entdeckt. Und deswegen passieren alle diese Dinge. Was für eine Entdeckung. Gott hat einen Plan für unser Leben. Vor ihm steht schon der erste Tag, wie auch der letzte Tag. Und alle Tage dazwischen. Es fällt kein Spatz auf diese Erde, ohne dass Gott, der im Himmel ist, ihn sieht. Das ist eben nicht nur bei Mose so und nicht nur bei Nick Vujicic, das ist bei dir und mir so und gilt für jeden, universell. Dem Propheten Jeremia, der ja auch schon eine Rolle gespielt hat hier im Gottesdienst, weil vom Jeremia haben die Geburtstagskinder einen Spruch mit auf den Weg gekriegt, dem Propheten Jeremia hat Gott es so gesagt, wäre auch ein schöner Geburtstagsspruch, ich kannte dich, bevor ich dich im Bauch deiner Mutter formte. Und der König David betet zu Gott, Psalm 139, auch gibt es in der Bibel, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. An Mose können wir sehen, exemplarisch, wie das laufen kann. Nur ein Beispiel, natürlich ein großes Beispiel, ein unalltägliches Beispiel. Wir sind lauter alltägliche Beispiele. Gott hat einen Plan für unser Leben. Pläne kommen vor der Ausführung. Bevor wir handeln oder Menschen handeln, handelt Gott schon, weil er etwas mit uns vorhat. Egal, in welchem Alter wir uns befinden, auch wenn wir noch so alt sind und denken, oh, mein Leben ist gelaufen. Gott hat noch etwas vor mit dir. Und sei es, dass du für deine Enkel und Urenkel betest. Das zu entdecken, war wie gesagt meine zweite Bekehrung. Mein Leben verläuft nicht zufällig bis ich irgendwann glücklich vor der Himmelspforte stehe, also muss die Zeit nur irgendwie rumkriegen. Gott hat einen Plan. Er hat etwas mit mir vor. Das ist die Kraft, eine Kraftquelle. Dritter Punkt. Schwierigkeiten und Umwege sind nicht Unterbrechung, sondern Teil von Gottes Plan. Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worte und Taten zeichneten ihn als einen besonders fähigen Mann aus. Das steht nicht in dem ursprünglichen Bericht im 2. Mose, sondern das steht im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, das hat der Stephanus gesagt. Na prima, wenn Gott einen Plan hat, dann ist ja wunderbar, dann wird alles glatt gehen, dann ist es Leben wie eine Autobahn ohne Stau. Da freue ich mich aber, das ist aber nicht so. Gottes weiterer Weg mit Mose war steinig und auch mit vielen scheinbaren Umwegen verbunden, dass er erstmal überhaupt im Pharaonenhaus aufwachsen musste, war ja ein Umweg. Ein anderer Umweg war, dass er dann schließlich irgendwann einmal 40 Jahre seines Lebens als Schafhirte zubringt, wo man denkt, verschwendet. Die besten Jahre zwischen 40 und 80. Aber 40 Jahre lang hat er gelernt, wie man mit Hunderten von meckernden Wesen durch die Wüste rennt. Und das hat später bitterlich gebraucht. Das ist die andere Seite. Das ist das Faszinierende am Leben von Mose, dass gerade Schwierigkeiten ihm bzw. Gottes Plan mit ihm dienen müssen. In der Apostelgeschichte, eben in den Vers davor auch noch, in dieser Zeit wurde Mose geboren und Gott hatte Gefallen an ihm. Und da erhielt er diese Ausbildung und so weiter. Wäre es nach dem gut gemeinten Plan der Eltern gegangen, dann hätte er diese Ausbildung am Pharaonenhof nicht bekommen. Aber er sollte einmal vor den Pharao treten können. Er sollte später das Volk Israel führen. Und darum legt Gott genau den Todesbefehl des Pharaos dazu dienen, dass Mose Gottes Berufung nachkommt. Bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Was einen in Problemen fertig machen kann, ist das Gefühl, ganz blöden Plänen oder gar einem blinden Zufall ausgeliefert zu sein. Das kann einen lähmen. Das ist wie wenn man mit dem Auto unterwegs ist und nach 300 Kilometer jetzt an, Treibstoffmangel, du denkst, warum? Ja, gehst mal nach hinten, machst einen Kofferraum auf, lauter Zementsäcke drin. Na klar, so viel Belastung. Das ist eine Belastung, wenn wir denken, wir fahren halt so aufs Geratewohl vor uns hin, es gibt keinen Plan, es ist alles zufällig. Man fühlt sich so ohnmächtig, so gelähmt, es ist alles so sinnlos. In seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, beschreibt der österreichische Psychologieprofessor Frankl, er war Jude, seine Zeit im Konzentrationslager. Im Konzentrationslager hat er nicht nur überlebt, er hat auch seine Beobachtungen an den Gefangenen gemacht. Und er hat festgestellt, etwas ganz Seltsames. Da gab es bärenstarke Insassen, die sich irgendwann haben hängen lassen und gestorben sind, umgekommen sind. Da gab es relativ schwach beseitete Leute, die aber sich nicht haben hängen lassen, die überlebt haben. Dann hat er sich mit der Frage beschäftigt, was bringt die Starken dazu zu sterben und die Schwachen dazu zu überleben? Und warum ist das so? Und er stellte fest, die Überlebenden waren Leute, die an irgendetwas glaubten, die ein Ziel hatten. Es waren gläubige Juden, es waren Kommunisten, die an die Weltrevolution glauben, nach dem Krieg, und Christen. Und alles Menschen, die an etwas glaubten, was über ihr Leben hinauswies, was ihnen eine Perspektive gab, für das es sich zu leben, zu überleben lohnte. Wenn Lagerinsassen aber keinen Sinn, keinen Zweck, keine Zukunft mehr für sich gesehen und sich selbst aufgeben haben, dann mussten sie sterben, egal wie stark sie waren. Der Frankl war kein Christ. Er war halt Psychoanalytiker und so, aber eine interessante Beobachtung, wie ich finde. Wenn uns die Kräfte schwinden, wenn es schwer wird in unserem Alltag, dann tun wir uns einen Gefallen, wenn wir festhalten, wir sind nicht irgendwelchen Schicksalen oder Menschen ausgeliefert. Und über allem steht nicht nur eine Ideologie oder ein falscher Glaube, sondern der lebendige Gott, der einen Plan mit uns hat, dann gibt das unglaublich Kraft. Kann sein, dass wir den Plan Gottes kennen, kann aber auch nicht sein. Beim Nik Vujicic war es so, Gott hat ihm gesagt, vertrau mir. Und das hat für ihn gereicht, für viele reicht es. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, Punkt 4. Wer Gottes Plan, jetzt habe ich gedacht, Karneval ist, da muss es sich rein. Wer Gottes Plan im Glauben sieht, der singt dem Herrn ein neues Lied. Also dem wachsen Kräfte zu. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sehe er ihn. Über den eigentlichen Berichten hinaus gibt es noch weitere Bibelstellen über Mose, damit wir manches auch besser noch verstehen können. Also ein anderes Beispiel im Neuen Testament ist der Hebräerbrief, der erwähnt den Mose auch. In Mose 11 sind wichtige Hintergründe zum Verhalten von Mose zu lesen. Und dabei tauchen drei Worte fast formelhaft immer wieder auf. Durch den Glauben, heißt es dort, durch den Glauben. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Was der Glaube bedeutet, wird dann gesagt. Denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Manchmal ist alles, was wir wissen, dass Gott einen Plan hat. Dass er einen hat. Nicht welchen er hat. Wir kennen den Plan selbst nicht. Und daran festzuhalten, ist Glaube. Besser gesagt, sich an Gott selber festzuhalten, ist Glaube. So wie Mose sich an den hielt, den er nicht sah, als sähe er ihn. Und da gibt es eine interessante Parallele zum Neuen Testament. Da ist nämlich auch so einer. Im Neuen Testament, da finden wir einen, der aus dem Wasser gezogen wird, wie Mose. Allerdings nicht in der Box, sondern pur aus dem Wasser. Petrus. Als er zu ertrinken droht, da schien auch sein Glaube unterzugehen. Und Gott hat aber einen Plan für Petrus gehabt. Und deswegen ergreift Jesus seine Hand und zieht ihn aus den Fluten raus. Wer die Andacht in dem Buch 40 Tage überleben heute schon den ersten Tag gelesen hat, der hat gelesen, der ewige Gott ist eure Zuflucht und unter euch sind seine ewigen Arme. Das ist wahr. Wer ist denn der ewige Gott? Er hat uns das Leben geschenkt. Sogar mit Armen und Beinen, wenn ich hier so in die Runde gucke. Und vielen anderen guten Dingen hat er nicht gespart. Viele Gaben, Begabungen. Und in einem Lied heißt es, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Schöpfe Kraft zum Überleben aus der Tatsache, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Amen.